schauen, was in dieser Welt abgeht, was da läuft. Und das Zweite ist dann zu herstehen, für Anliegen. Und das hat dann für, muss uns automatisch auch ins Handeln hineinführen. Und um die drei Sachen geht es so heute Morgen: heranschauen, herstehen, handeln, bei unserem heutigen Thema. Und ich habe das Thema in eine Frage verpackt. Darf ich denn auch? Wie öko muss ein Christ sein? Ist das etwas, was uns überhaupt angeht als Christen? Ich denke, wenn man eben in die Welt hineinschaut, merken wir, dass das Thema so viele Menschen beschäftigt, wie vielleicht noch nie in der Geschichte der Menschheit. Ökologie, Umweltschutz. So Schlagwörter sind Klimawandel, Erderwärmung, Nachhaltigkeit, Food Waste, also Missbrauch von Essen, Mobilität, sauberer Verkehr, Erhaltung von Artenvielfalt und ein bewusster Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Nicht nur, aber besonders junge Menschen beschäftigen die Themen. Sie machen sich Sorgen über die Zukunft von unserem Planet und somit auch über ihre eigene Zukunft. Das Thema Ökologie, ich weiss nicht, ich bin nicht so politisch extrem interessiert, aber es bringt auch Bewegung in unsere politische Landschaft hinein. Auf einmal müssen grosse, etablierte Parteien zittern, sie verlieren Wahlen, weil sie nicht grün sind. Und kleine Parteien, die man nie wirklich eine Chance gegeben hat, gewinnen, weil sie den grünen Wind unter ihren Flügeln spüren. Und ja, legen zu. Ich denke, der Trend ist momentan klar, eindeutig grün. Grün ist angesagt. Aber jede Bewegung in der Regel erzeugt auch eine Gegenbewegung. Es gibt auch die, die sagen, hey, das ist alles nur Schwarzmalerei mit diesen Umweltthemen. Das ist Propaganda von einer links-grünen Lobbygruppe. Und das hat eigentlich mit der Realität nichts zu tun. Das ist nicht menschengemacht, die Natur tut sich selber regulieren. Und sehr schnell werden auch immer wieder wirtschaftliche Interessen ins Spiel gebracht, gepaart mit der Angst vor Verlust von Arbeitsplätzen und natürlich auch von unserem Wohlstand, wo die meisten von uns, wenn wir ehrlich sind, nicht wirklich verlieren wollen, weil wir geniessen unser Leben. Und jetzt ist die Frage, wie eigentlich meistens bei aktuellen Themen, wo stehen wir als Christen und als Gemeinde? Was sollte unsere Haltung sein? Für was sollten wir einstehen? Ich möchte euch zum Einstieg in das Thema ein Poetry Slam abspielen, eine kurze, zwei Minuten, wo sehr vieles aufnimmt und in eurer Predigt werde irgendwie darauf eingehen. Und ich sage einfach mal, genießet die Worte.
Es ist offensichtlich. Wir müssen etwas tun. Aber was? Und wer? Und wie viel ist genug? Sobald man sich die Frage stellt, kriechen zwei Schlangen daher. Die erste fragt, geht es uns eigentlich etwas an? Ich meine, ja, es stimmt. Die schlimmen Sachen passieren meistens nicht dort, wo wir wohnen. Abgas ist ja durchsichtig und das verschmutzte Trinkwasser landet nicht in unserer Regentonne. Ja, unsere Häuser müssen nicht den Palmölplantagen weichen. Wegen der Wetterextreme müssen wir höchstens mal unsere Ferien streichen. Die zweite Schlange fragt, ja, was kann ein einzelner Mensch schon tun? Ich meine, alles, was ich mache, ist doch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich kann schon ein bisschen schauen auf fair und lokal, aber Auswirkungen hat das doch keine. Ich meine, wenn du auf vieles verzichtest, dann leistest du doch nur selber ein Ei. Hey, schau doch einfach, dass es mir ein bisschen wohl ist, zuhause. Beide Fragen verlangen nach Antworten. Die erste Antwort ist, ja, natürlich geht es uns etwas an. Ich meine, stell dir mal vor, wir würden die Konsequenzen von unserem Verhalten direkt spüren. Und dann würden wir schnell checken, dass es mehr Menschen sind, die etwas tun können und nicht die sich selber regulierende Natur, also zum Beispiel der Leu und die Kuh. Die zweite Antwort ist, ein Tropfen auf einen heißen Stein ist jetzt vielleicht nicht ganz geil vom Ei, aber steter Tropfen hüllt den Stein. Es kommt auf jeden Einzelnen darauf an. Wie wohne ich? Wie reise ich? Was lege ich an? Kaufe ich ein T-Shirt, das billiger ist als ein Ticket von Zürich nach Baden, aber zweimal mit dem Schiff und die Welt ist für irgendeinen Riesenladen? Wir haben von Gott eine Verantwortung bekommen. Was passiert oft mit verantwortungslosen Leitern? Sie werden entlassen. Das funktioniert mit uns aber nicht. Wir gehören zum Inventar hier. Und darum wagen wir die Flucht nach vorne und ergreifen die Chance, zusammen etwas zu machen für eine bessere Mensch-Natur-Balance. SDG, das heisst nicht nur Sustainable Development Goals. SDG heisst auch Soli Deo Gloria. Allein Gott gehört Ehre. Wir ehren Gott mit Psalmen und mit verantwortungsvollem Strassenverkehr. Wir ehren Gott mit Wort und indem wir sagen, wir setzen uns für die Schwächsten zur Wehr. Wir ehren Gott mit Liedern und mit fairem Verzehr. Allein Gott gehört Ehre.
Ja, ich möchte das ganze Thema Christ und Ökologie noch einen Bibelvers drüber stellen. Ich werde auf diesen Vers nicht mehr gross eingehen. Aber ich möchte, dass wir den im Hinterkopf haben. Ich kann mir vorstellen, dass der uns hilft, nicht irgendwie in ein Extrem zu fallen. Er steht im Psalm 24,1 und er zeigt uns der David, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Wir sind nicht Besitzer von diesem Planeten. Und wenn wir wirklich glauben, überzeugt sind, dass es stimmt, was der David hier sagt, dann heisst es, dass wir als Christen, als Gemeinde Verantwortung haben. Dass wir etwas zu sagen haben zu diesem Thema. Und dass Ignoranz, Verdrängen und Schweigen fehlend Platz ist von unserer Seite. Wie bei vielen Themen fängt das also zuerst bei uns an. Und darum müssen viele von uns Christen uns zuerst einmal fragen, müssen wir selber etwas ablegen? Und ich denke, was wir müssen ablegen, ist unsere Öko-Gleichgültigkeit, die viele von uns einen Tag legen. Und für den Einstieg zu diesem Thema Öko-Gleichgültigkeit möchte ich wieder einen Vers lesen aus Matthäus 22, wo Jesus ist gefragt worden, was ist das wichtigste Gebot? Matthäus 22, 37 bis 40. Jesus gibt auf die Frage die Antwort: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordert. Wir nennen das auch das Doppelgebot von Liebe. Und von ganz von Anfang an, wo die Gemeinde ist entstanden, wo die Nachfolger von Jesus sind, zusammengekommen, hat das Gebot immer wieder Christen bewegt, gegen Missstände herzustehen und etwas dagegen zu unternehmen. Und sie haben gewusst, wir sind Geliebte von Gott und wir wollen die Liebe weitergeben. Und darum setzen wir uns ein für die Schwachen. Für die Unterdrückten, für die Ausgrenzten. Wir kämpfen dafür. Für Missstände auf dieser Welt. Darum waren Christen die Ersten, die die Pestkranken im Römischen Reich pflegt. Weil all die anderen sind weg und die Leute einfach sterben lassen, waren Christen der, die die Menschen pflegt. Christen waren die Ersten, die sich wirklich gegen Armut eingesetzt haben. Die kämpft für die Abschaffung von Sklaverei, gegen Rassismus. Sie sind eingestanden für Menschenrechte. Gefängnisreformen sind von Christen angegangen worden. Die meisten Spitäler sind von Christen gegründet worden. Und noch vieles mehr, auch Bildung, haben immer wieder Christen gekämpft dagegen, um die Welt besser zu machen. Als Christen stammen wir aus einer Bewegung von Vorreitern und Vorkämpfern für eine bessere Welt. Und die Tatsache, die wird oft vergessen und verschwiegen. Nicht nur von uns selber, sondern auch von dieser Welt. Wir können meinen, die Menschenrechte seien eine Erfindung von Atheisten gewesen. Aber sie kommen aus dem christlichen Glauben heraus. Und der Antrieb dazu war nie Idealismus oder ein politisches Programm. Es war immer das Evangelium von Jesus Christus, das die Menschen hat angetrieben hat, für Missstände in dieser Welt gegen das anzugehen. Gleichgültigkeit und Fatalismus, es kommt einfach, wie es kommt, war nie das Merkmal von Nachfolgern von Jesus. Sondern eigentlich immer von denen, die keine Beziehung zu Gott hatten, die den Gott von der Bibel nicht kennt. Und darum glaube ich, ist es umso erstaunlicher, dass heute die grosse Mehrheit von uns Christen schweigt bezüglich Umweltthemen. Das Thema überlassen wir den anderen. Das ist ja etwas Weltliches, oder? Im Bereich der Ökologie bekleckern wir uns als Christen nicht gerade mit Raum und Ehre. Das ist etwas, da ziehen wir uns zurück. Ich möchte sogar behaupten, bei Umweltthemen ist aus der Mehrheit der ehemaligen Vorreiterbewegung sie eine passive, gleichgültige und kritische Zuschauer geworden. Und ich muss jetzt ein Geständnis ablegen. Vielleicht rede ich da vor allem von mir. Obwohl dass ich ja eigentlich Gärtner war, ursprünglich, ich habe die Natur gerne, ich liebe Tiere, sind für mich Umweltthemen, ehrlich gesagt, nie relevant gewesen. Ich wollte Menschen für Jesus gewinnen und habe nicht Zeit, mich um einen kranken, sterbenden Planeten zu kümmern. Also, es redet hier kein Grüner zu euch, das möchte ich ganz klar sagen. Einfach nicht. Und ich gehöre auch nicht irgendeiner einer Partei an. Meine Frau hat mich gerade erinnert, die Woche, ich glaube, für sie ist es relativ komisch, dass ich über das Thema rede. Weil sie hat gesagt, ich habe mich immer so genervt ab dir. Ich habe gedacht, er ist Christ und hat so eine Öko-Gleichheit, Gleichgültigkeit. Sie hat gesagt, hey, das konnte ich nie zusammenbringen. Sie hat einen etwas anderen Hintergrund als ich. Und auf die Frage, wie Öko muss ein Christ sein, hat ich früher gesagt, nicht wirklich. Menschen muss er fischen. Alles andere ist eigentlich gleich. Das war meine Haltung. Und vielleicht bin ich ja einfach ein schwarzes Schaf in Gottes Herde. Und ihr seid alle besser in dem, weil für euch Ökologie wirklich ein wichtiges Thema ist. Aber Hand aufs Herz. Lebt ihr das so? Oder ist es einfach auf den Lippen? Ist es einfach gesagt, oh, das ist wichtig, für das, da müssen wir etwas tun. Ja, was tust du genau? Wenn Gott uns etwas zeigt, wenn wir überzogen sind, dass etwas entscheidend und wichtig ist, dann will er, dass wir etwas tun. Dass wir etwas korrigieren, dass wir ins Handeln hineinkommen. Dann ist Zustimmung und Nicken einfach zu wenig. Und Jakobus warnt uns vor dem. In Jakobus 4,17, dass wenn wir etwas Gutes wissen zu tun, es nicht tun, dass wir uns schuldig machen. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Ich bin überzeugt, dass ich, aber mit mir zusammen viele andere Nachfolger von Jesus in der Schweiz, ein Umdenken brauchen. Ein Weg von dieser Öko-Gleichgültigkeit. Und ich denke, die Gleichgültigkeit kommt unter anderem auch zum Teil durch ein falsches Bibelverständnis. Für eine falsche Bibelauslegung oder eine einseitige, würde ich sie nennen. Und das führt uns zu Öko-Missverständnissen. Jetzt muss ich hier drücken. Genau, jetzt sind wir wieder da. Und ich möchte da auch einfach zum Anfang, gerade 1. Mose 1, ganz am Anfang der Bibel 31, euch vorlesen. Am Schluss der Schöpfung, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Gott hat eine hochkomplexe Welt erschaffen. Und Ökologie ist nicht ein einfaches Thema. Aber er hat eine Welt erschaffen mit perfekten Bedingungen für Pflanzen, Tiere und auch für uns Menschen, damit wir uns entfalten können und leben in dem Ganzen. Dass es uns wohl sein kann. Und ich denke, man muss nicht Wissenschaftler sein, um festzustellen, dass aus dem sehr gut etwas ist entstanden, das man nicht mehr sehr gut sagen kann. Dass die Welt irgendwie ist aus dem Gleichgewicht rausgetatscht. Und ich bin überzeugt, wenn Gott heute die Welt, die Schöpfung anschaut, würde er nicht mehr sagen, es ist sehr gut, wie es im Moment ist. Wie viele von unseren Umweltproblemen, von uns Menschen verursacht sind, darüber streiten sich jetzt natürlich Experten und auch Politiker. Persönlich glaube ich, dass wir vielleicht auch nicht alle, aber dass doch die meisten Probleme mit uns Menschen zu tun haben. Durch uns verursacht werden. Gerade wenn ich an Umweltverschmutzung denke. Zerstörung auch durch unsere Bauvorhaben und so von Natur, der Rückgang von Artenvielfalt, das Vorrücken von Wüste, der Verlust von Kulturland oder das übermässige Verbrauchen von den natürlichen Ressourcen, das sind sicher menschengemachte Probleme. Oder wollen wir wirklich der Kuh und dem Leu den Bär aufbinden und sagen, ihr seid schuld, wie es da ist gesagt worden? Ich denke, das machen wir besser nicht. Die Frage ist jetzt, von wo kommen die Missverständnisse, das Ökomissverständnis im Denken von uns Christen? Und wie ich schon gesagt habe, ich denke, es hat bewusst oder unbewusst, mindestens bei mir ist das so gewesen, mit unserer Haltung, unserer Sicht auf die neue Himmel, auf die neue Erde zu tun. Entscheidend ist, wie wir gewisse Bibelstellen nämlich auslegen und verstehen. Ich denke, der Petrus sagt in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, 7 bis 10, dass die Erde durch Feuer vernichtet wird. Dass die Erde für das Gericht aufgehoben wird und dass sie ein Opfer von diesen Flammen wird. Also wenn die Welt wirklich vernichtet wird, ist die Frage berechtigt, wieso sollen wir uns noch darum kümmern? Wieso sollen wir Sorge haben, wenn Gott am Schluss sagt, fertig mit dem Zeug. Alles kaputt. Der Johannes spricht eine ähnliche Sprache in Offenbarung im zweitletzten Kapitel 21, gerade im ersten Vers, sagt er, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen und auch das Meer gab es nicht mehr. Es gibt etwas Neues. Gott wird etwas Neues schaffen. Wenn Gott eh alles vernichtet, dann leisten wir Menschen doch im Moment einfach schon gewisse Vorarbeit, dass er dann weniger zu tun hat. Oder? Das ist doch logisch. Warum sollen wir schützen, wenn es eh kaputt geht? Und ich denke, etwas, was die meisten von uns nicht wissen, ist, dass sehr früh in Kirche Gedanken und Strömungen von griechischer Philosophie sind eingeflossen. Und auch von Gnosis, die haben gelernt, dass Materie grundsätzlich schlecht ist. Minderwertig. Es kommt auf den Geist drauf ab. Der Geist muss erleuchtet werden. Alles Materielle, das wird eh vergehen. Also spielt es keine Rolle. Ich denke, wenn wir noch einmal an 1. Mose 31 zurückdenken, wo Gott das Materielle, seine Schöpfung, hat angeschaut und hat gesagt, es ist sehr gut, widerspricht das gnostische Denken und die Philosophie der Griechen an Gottes Wort. Und trotzdem hat es unser Denken geprägt. Gerade vor allem die westliche Kirche. Es wäre genug Stoff für eine eigene Predigt, für die Verse, die jetzt erwähnt, auszulegen. Aber dazu reicht die Zeit nicht. Aber ich möchte einfach nur sagen, weder der Petrus noch der Johannes muss so verstanden werden, dass Gott diese Welt wirklich vernichtet. Es gibt gute Argumente, die Stellen auch anders auszulegen. Feuer ist in der Bibel in der Regel ein Zeichen, ein Symbol für Gericht, aber auch für Reinigung. Der gleiche Petrus braucht nämlich in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 7, das Bild vom Feuer als Reinigung in der kommenden Zeit für die Prüfungen. Wo Gott uns reinigt als seine Nachfolger im Feuer, der geht es nicht um Vernichtung. Der Schwerpunkt in diesen Versen im 2. Petrus 3, 7 ist nämlich nicht die Vernichtung dieser Welt, sondern die Vernichtung, das Gericht für alles Antigöttliche. Wenn man die Versen ganz gut liest, ist die Vernichtung der Welt dort drinnen zu finden sehr, sehr fraglich. Und das Wort für neu ist auch interessant, vor allem das in Offenbarung 21, 1, Kainä, bedeutet nicht nur, wenn wir neu hören, wenn ich von einem neuen Auto rede, wenn ich ein neues Auto kaufe, meine ich eins, das ich im Moment nicht habe, das ich nicht besitze, das noch nicht gebraucht ist, etwas völlig anderes. Aber das Wort im Griechischen kann einfach auch bedeuten Erneuerung, etwas wiederherstellen. Und das würde wieder zusammenpassen mit dem, wo die alttestamentlichen Propheten sagen vom Tag des Herrn. Wo Gott alles wieder herstellen wird, die Ordnung wieder herrichten. Der Paulus braucht übrigens das gleiche Wort im 2. Korinther Kapitel 5, 17, wo er sagt, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind, weil wir Jesus angenommen haben. Frage, hat die Jesus vernichtet, wo er aus dir eine neue Schöpfung gemacht hat? Nicht wirklich, oder? Innerlich ist etwas neu geworden, total neu, und gleich bist du der gleich geblieben. Und es kann ein starker Hinweis sein, wie Gott hier mit dieser Welt wird einmal umgehen. Und ich denke, ich hoffe, ich habe einige von diesen Öko-Missverständnissen etwas wegräumen können. Und vor allem ist mir wichtig, die Bibel gibt uns keine Entschuldigung dafür, wenn wir eine Öko-Gleichheit haben. Wenn es uns einfach gleich ist, was mit dem Planeten passiert. Im Gegenteil sogar. Gott hat uns Menschen die Verantwortung für die Welt übertragen, wie wir im nächsten Punkt werden anschauen werden. Und er hat uns einen Auftrag gegeben. Und diesen Auftrag hat er nie zurückgenommen. Was er letztlich mit seiner Schöpfung macht, ob jetzt das Feuer wirklich vernichtend ist oder einfach eine Neuerung, das ist seine Sache. Aber für das vielleicht noch etwas zu verdeutlichen, wenn jemand von euch mich kommt und fragt, Kari, kann ich dein Auto auslehnen? Und ich sage ja. Und du weißt, das ist ein altes Auto, es hat schon ein paar Bühlen und du hast nicht mehr Sorge dazu, weil du denkst, der Kari wird es eh verschrotten. Ich weiss nicht, wie manchmal ich dir mein Auto auslehne. Versteht ihr, was ich meine? Solange du das Auto fährst, egal wie alt und schrottig das ist, ist es deine Verantwortung, richtig mit meinem Auto umzugehen. Und das ist das Gleiche auch mit dieser Welt. Ein Auto auszuleihen hat immer etwas mit Beziehung zu tun. Und das ist eigentlich beim Thema Ökologie genau so. Es geht nicht zuerst um eine Ideologie, um Parteipolitik oder Wirtschaftsinteressen. Umweltschutz hat zuerst einmal etwas mit unserer Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen und eben auch zu dieser Welt zu tun. Wir können sagen, es geht in erster Linie um Öko-Beziehungen. Gehen wir noch eins in 1. Mose zurück. Der Auftrag, den uns Gott gegeben hat, 1. Mose 26. Der Zeit steht, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, und füllt die Erde und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, über die Welt zu herrschen. Ja, was heisst herrschen? Das heisst garantiert nicht zerstören. Im Alten Testament hat Gott manchmal die Könige von Israel angeklagt. Er hat gesagt, ja, euch gesagt, herrscht über mein Volk. Aber ihr missbraucht mein Volk, ihr macht mein Volk kaputt. Beim Herrschen geht es immer auch um eine Beziehung, wo beide Seiten sollen davon profitieren. Was Gott genau mit Herrschen meint, macht er eigentlich ein Kapitel später deutlich. Im 2. Kapitel vom 1. Mose, Vers 15. Der zeigt er, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Das ist eigentlich mit Herrschen gemeint. Der Auftrag, den Gott uns Menschen hat gegeben, beinhaltet also zwei Seiten. Zuerst ist es zu bebauen. Wir dürfen von dieser Erde leben. Wir dürfen ihre Ressourcen brauchen. Wir dürfen davon leben, profitieren. Gott stellt uns eine gute Schöpfung zur Verfügung. Er tut zu uns anvertrauen. Und wir haben gesehen, Herrscher hat immer auch mit Verantwortung übernehmen zu tun. Und das tut sich im Bewahren ausdrücken. Er hat uns auch gesagt, wir sollen sie beschützen. Wir sollen sie mit Sorgfalt behandeln. Wir sind nicht Besitzer, aber uns ist sie anvertraut worden. Und wir sollen so mit ihr umgehen, eigentlich, dass es sehr gut bleibt, was er geschaffen hat. Herrschen, bebauen, bewahren ist Ökologie im ursprünglichen Sinn, wie es Gott gedacht hat. Weil Ökologie ist ein Beziehungswort, das das Zusammenleben von verschiedenen Lebewesen in einer gemeinsamen Welt beschreibt, die miteinander verbunden sind und einander brauchen. Es geht also viel mehr als nur um Umweltschutz und schonenden Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Ökologie hat in erster Linie mit unserer Beziehung zu Gott zu tun, zu anderen Menschen und zu unserer Umwelt. Wenn ihr mal Zeit habt, leset mal 3. Mose Kapitel 25 für euch durch. Es ist ein extrem spannendes Kapitel. Ihr findet es auch in eurem Flyer. In diesem ganzen Kapitel wird eins deutlich. Israels Beziehung zu Gott hat immer auch direkten Einfluss gehabt, wie sie miteinander umgegangen und wie sie mit dem Land umgegangen, das Gott ihnen anvertraut. Und umgekehrt hat ihre Verbundenheit mit dem Land und miteinander ihren Ursprung gehabt in ihrer Beziehung zu Gott. Man kann das einfach nicht trennen. In diesem Kapitel 3. Mose 25, das verbindet Beziehung zu Gott mit der Nächstenliebe, mit sozialer Gerechtigkeit und mit gutem Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Das Kapitel sagt mehr über Ökologie aus als die grünste Absichtserklärung vom WWF, Greenpeace oder irgendeiner politischen Partei. Und ich behaupte, eigentlich brauchen wir in dieser Welt nicht wirklich eine grüne Politik, sondern eine Politik, die die Bibel ernst nimmt, die die Maßstäbe der Bibel umsetzt. Unsere Beziehung zu Gott, zu unserem Nächsten und der Umwelt sind miteinander verknüpft. Und das wird eigentlich auch in diesem Doppelgebot von Jesus von Liebe deutlich. Lieb Gott und lieb deine Mitmenschen. Es geht um Öko-Beziehungen. Ohne Beziehung zu Gott fallen wir Menschen immer in ein zerstörerisches Extrem. Und schlussendlich bringen wir die ganze Ökologie durcheinander. Egal wie ökologisch wir vielleicht hier leben und wie viele Bioprodukte wir kaufen und Fairtrade-Labels tragen. Es fängt immer mit der Beziehung zu Gott an. Ohne die Verbindung zu unserem Schöpfer leben wir plötzlich automatisch auf Kosten von anderen. Wir drehen uns nur noch um uns selber und wir verlieren das Wohl von unserem Nächsten und von dieser Welt aus den Augen. Ohne Verbindung zu Gott ersetzen wir ihn plötzlich mit der Natur. Auf das Mal machen wir die Natur, machen wir die Schöpfung zu Gott und vergessen, wer eigentlich der Schöpfer wirklich ist. Und das nimmt so abstruse Züge an, dass der Tierschutz plötzlich wichtiger ist als Humanität, als sich zu unserem Nächsten zu kümmern. Nicht, dass Tierschutz keine Berechtigung hat, aber Prioritäten verschieben sich, wenn wir nicht zuerst in dieser Verbindung mit Gott stehen. Ich persönlich, also schon angetönt, ja, eher lang bin ich blind gewesen und im anderen Extrem gelebt. Ich wollte mit Gott leben, ohne mich um die Welt zu kümmern. Und das ist auch etwas, wenn man das macht, dann lebt man genauso neben Gottes Auftrag vorbei, wie wenn man den Missionsbefehl von Jesus nicht ernst nehmen würde. Ein ökologischer Lebensstil in der Beziehung zu Gott ehrt in erster Linie mal Gott. Soli Deo Gloria. Es ehrt den Gott, der uns die Welt anvertraut, der alles Gute geschaffen hat. Er nimmt den Auftrag ernst, zu herrschen, zu bebauen und zu bewahren. Und ein ökologischer Lebensstil ist eigentlich gelebte Nächstenliebe. Ob wir das sehen oder nicht, die Zerstörung von unserer Umwelt hat direkte und auch indirekte Folgen für Millionen von Menschen. Armut hat viel mit der Zerstörung von unserer Umwelt zu tun. Und das zieht sehr viele andere Sachen nach, wie Landflucht, Kriminalität. Ihr könnt fast davon ausgehen, in vielen Ländern, in vielen armen Ländern, ist die Kriminalrate einfach viel höher. Ist einfach so. Flüchtlingswellen, Menschenhandel bis hin zur Prostitution sind irgendwo verlinkt mit der Zerstörung von unserer Welt. Es ist also nicht möglich, behaupte ich, als Christ wirklich von Nächstenliebe zu reden, sich um unseren Nächsten zu kümmern und dabei zuzuschauen, wie die Lebensgrundlage auf dieser Welt zerstört wird. Das beißt sich einfach. Wenn der Schutz und der Erhalt von unserer Welt kein Thema für uns Christen ist, sollten wir vielleicht besser auch nicht mehr zu Vater unser beten. Wie fängt das noch einmal an? Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, wo? Ja, auf der neuen Erde. Auf dieser Erde, oder? Wir beten darum, dass Gottes Reich sichtbar wird auf dieser Welt. Und das ist ein weiterer Grund, wieso Umweltschutz gerade für uns Christen so ein Thema sein oder ein Thema muss sein, ohne in ein Extrem zu fallen. Ökologie und Christsein sind also keine Gegensätze, sondern es gehört zusammen. Genauso wie Evangelisation und Diakonie. Wir müssen uns nicht entscheiden, sollen wir jetzt evangelisieren oder sollen wir jetzt noch ein bisschen die Umwelt schützen. Wir können beides tun, weil Gott uns den Auftrag für beides hat gegeben. Zu dieser Welt zu schauen, aber auch die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Und nicht, wir sollen das nicht tun, weil das im Moment der Hype ist in den Medien. Sondern wir sollen das immer tun. Auch wenn der Hype mal wieder abflacht und wenn niemand mehr von Umweltschutz redet. Weil es ist unser Auftrag. Und darum lasst uns mal die Wörter streichen. Alle Wörter bis auf Öko, Christ, in dieser Frage, wie Öko muss ein Christ sein. Und dann kommen wir nämlich vielleicht zur richtigen Antwort. Öko-Christ. Ich weiss, es ist vielleicht ein bisschen strange für einige, aber vielleicht hilft uns der Paulus weiter im Kolosser, Kapitel 4, Vers 17, wo er uns erinnert, denkt also daran, nein, jetzt bin ich ganz falsch, hier. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Unser ganzes Leben soll Anbetung sein. Durch alles, was wir tun. Und darum ist ein ökologischer Lebensstil verbunden mit der Nachfolge von Jesus eine Form von Anbetung. Es gehört zusammen. Wir leben so für Gott und in Dankbarkeit gegenüber ihm, für das, was er für uns da durch Jesus, aber auch für die Welt, die er uns anvertraut. Und ich möchte zum Abschluss noch 5 praktische Vorschläge machen, wie aus dem Heranschauen, Heranstehen, auch kann es Handeln werden. Und ich möchte mit dem ersten Punkt anfangen, der immer wieder vergessen geht, aber ich habe es schon gesagt. Ökologie hat zuerst einmal auch mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Sonst fallen wir irgendwo in ein Extrem. Wir brauchen die Beziehung zu Gott, um die richtige Perspektive zu haben. Um eben zum Beispiel auch die Schöpfung nicht über uns Menschen zu stellen. Wir brauchen Beziehung zu Jesus, für den richtigen Blick auf diese Welt zu haben, für das Richtige einzuordnen. Und darum, ich denke, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, wenn wir Jesus wirklich lieben und wir wissen, dass durch ihn all das ist geschaffen worden, dann sollte es automatisch kommen, dass wir auch Mühe geben, das zu erhalten und vorsichtig mit dieser Schöpfung umzugehen. Und wenn wir versagen, wie ich, dann ist auch Vergebung da. Dann ist das Kreuz da, wo wir sagen können, hey, es tut mir leid, Herr. Ich will den Auftrag wahrnehmen in dieser Welt. Das andere ist, ich denke, fast in keinem anderen Thema haben wir so viele Entschuldigungen wie bei dem. Ich denke, wir müssen anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Im Poetry Slam hat er auch gesagt, es geht um jeden. Es geht um dich und mich. Und viel hört man bei diesem Thema, ja, sollen die in Afrika mal und die in Asien, habt ihr die Slums gesehen, wie grusig die sind? Die sollen mal schauen, die sollen etwas machen. Wir in der Schweiz, unser Auto hat Katalysator und einige von uns haben schon Hybridautos und andere haben sogar Elektroauto. Ist doch viel besser. Wir sind viel weiter. Es bringt nichts, wenn wir in der Schweiz immer strenger werden und alle anderen machen es nicht. Das mag vielleicht auf der einen Seite stimmen. Aber es ist in erster Linie meine Verantwortung. Gott wird mich mal fragen, wie bist du mit meiner Schöpfung umgegangen? Und wird nicht sagen, ja, Kari, die anderen haben ja nicht so geschaut und der Köder einfach am Boden fallen. Das ist okay, oder? Wir müssen anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Gerade als ein reiches Land in dieser Welt. Das andere, ich denke, das haben wir auch schon gehört, den Konsum reduzieren. Wir sind uns so gewohnt, einfach immer zu konsumieren. Wir können uns alles leisten oder fast alles leisten, was wir wollen. Und es ist immer die Frage, braucht es das alles? Brauche ich? Ich habe einmal ein neues Abo abgeschlossen für das Handy, ein billigeres. Hat mit meiner Geldökologie zu tun oder Ökonomie, oder? Und dann haben sie gesagt, ja, aber wenn ihr jetzt noch wartet, gäbe es noch ein neues Gerät dazu. Ich müsste sagen, nein, ich brauche kein neues Gerät, weil mein Gerät geht noch gut. Also wenn es kaputt ist, dann schaue ich für ein neues. Aber so viel, hey, jetzt ist gerade eine neue Mode rausgekommen und jetzt gibt es das neue iPad oder was auch immer. Wir konsumieren so gedankenlos. Wir machen es einfach, es ist ein Teil von unserer Gesellschaft. Und dort wirklich bewusst auch Konsum reduzieren und sich fragen, brauche ich das überhaupt? Ist das jetzt dran? Und dann kommt automatisch das andere an, her, bewusster konsumieren. Sich fragen, für was gebe ich Geld aus? so ein Stichwort ist für mich dort auch regional und saisonal. Brauchen wir wirklich das ganze Jahr Erdbeeren zu essen? Ist es nötig? Oder was auch immer. Oder können wir auch sagen, Gott hat die verschiedenen Fruchtabläufe geschaffen und die sind gut so. Erdbeere im Frühling, wenn Wimbledon ist, mit Creme, das ist okay. Aber sonst können wir verzichten darauf. Da kann noch lange Bio draufstehen auf der Banane, wenn sie gleich von Südamerika rüberkommt. Äpfel das so. So komisch, in Kenia haben wir immer die Äpfel vermisst, und jetzt, weil wir nur Bananen gegessen und jetzt würde ich gerne wieder ab und zu Bananen essen, weil ich die Äpfel fast nicht mehr sehen. Aber ja, bewusst konsumieren. Und dann auch, ich denke, das ist vielleicht das Schwierigste. Verzicht einüben. Einen einfachen Lebensstil führen. Und wir haben so Mühe, zu verzichten. Sei das auf Ferien, sei das auf Reisen, sei das einfach leben, fällt uns so schwer. Und wir können so viel machen, schon nur durch das. Einfach mal zu sagen, ich könnte mir das jetzt leisten, ich könnte das kaufen, wir könnten das machen, aber wir machen es jetzt nicht. Und vielleicht würde es sogar Sachen freisetzen, sogar finanzielle Ressourcen freisetzen, wo wir auch wieder ins Reich Gottes investieren könnten. Einfach, wenn wir einen einfacheren Lebensstil pflegen und auf Sachen verzichten, ganz bewusst. Und bei all dem dürfen wir uns immer wieder erinnern an die Worte von Psalm 24,1. Die Welt gehört Gott und alles, was darauf lebt und alles, was er geschaffen hat. Es ist nicht unseres. Gott ist die Quelle von dieser Schöpfung und von allem Leben. Und das heisst auch von dir und mir. Ihr dürft schon mal raufkommen. Ich habe mir überlegt, vielleicht sollte die wirkliche Frage nicht lauten, wie öko muss ein Christ sein? Vielleicht würde man besser fragen, können wir als Christen wirklich nach Gottes Willen leben? Können wir wirklich seinem Auftrag gerecht werden, wenn Umweltschutz kein relevantes Thema für uns ist? Ist das möglich? Und ich bin für mich zum Schluss gekommen, ich wage zu behaupten, nein. Soli Deo Gloria hat auch damit zu tun, wie wir mit dieser Welt umgehen. Es ist wirklich ein Widerspruch zu sagen, dass wir den Schöpfer lieben und ehren, ohne sorgsam mit seiner Schöpfung umzugehen. Egal, was er mal mit dieser Schöpfung später macht. Ich möchte alle Interessierten einladen, nach dem Gottesdienst im oberen Saal die Frage noch etwas zu vertiefen. Wie relevant sollte das Thema Umweltschutz für uns Christen sein? Und etwa ja, 4 Uhr ab, 20 ab 11 Uhr würden wir uns oben treffen. Dann hättet ihr noch genug Zeit, euch mit einem biologischen Fairtrade-Kaffee in unserer Cafeteria zu versorgen und das Ganze aus Plastik-Wegwerfbecher zu trinken. Was auch ein kleiner Widerspruch ist, aber zeigt vielleicht hier, wo wir als Gemeinde stehen, wo wir Prioritäten setzen. Ich muss mal mit dem Toni reden, was wir da machen können. Aber jetzt wollen wir miteinander der Ursprung vom Leben anbeten mit dem Lied «Ich stehe vor dir, ich komme von dir».